hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und es ist sogar biblisch. Wisst ihr, das hebräische Wort aus dem Bibelwort für platzen heißt Halal. Und das Wort kommt in Halleluja vor. Und da merken wir, das heißt nicht nur lobe den Herrn oder preis den Herrn, sondern das heißt Halleluja, pah, da platzt was. Halleluja, das ist ein Platzen. Und ich bin sehr begeistert von dem, was wir gestern hier alles gemacht haben. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Ich kann ehrlich sagen, ich bin so happy, Pastor von dieser Gemeinde hier zu sein. Ihr macht mich richtig glücklich, nicht nur wegen gestern. Ich bin sowieso begeistert von unserer Kirche hier. Aber ich bin auch begeistert von dem, was wir gestern hier gemacht haben. Danke für so viele, die mitgeholfen haben. Unten aufräumen, unten umstellen, hier oben mit neu zu streichen, unten neu zu streichen. So viele Kleinigkeiten und große Dinge, die wir getan haben. Es war richtig stark. Danke, danke. Und wie ihr merkt, wir sind ja hier noch mitten in der Veränderung und es ist noch nicht alles fertig. Und nach wird sich das auch noch mehr verändern. Warum machen wir das? Ganz ehrlich, ich brauche das alles nicht. Ja? Also ich, wenn ich zu Jesus komme, der Heilige Geist ist da, ja, da habe ich das beste Fest. Ja, ich brauche nicht einmal andere Leute. Ja, ich brauche niemanden. Ich brauche nur meine Zeit mit Jesus. Ja, und wenn ich dann in ein Gottesdiensthaus komme, dann muss das nicht modern sein, dann muss da gar nichts sein, so für mich. Warum machen wir das? Nämlich nicht für uns, sondern für die anderen. Wir wollen Kirche für heute sein. Kirche für heute, für Menschen von heute. Und um die zu erreichen, hey, da müssen wir uns ein bisschen ändern. Und da in diesem Prozess der Veränderung sind wir. Es gab einen ganz großen Baptist in England, Spurgeon, bestimmt schon mal alle gehört. Spurgeon, das war ein großer Theologe, Prediger. Und der hat einen Satz gesagt, und den finde ich total interessant und gut. Der sagt, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und genau darum geht's. Unser Auftreten und das, wie wir es hier gestalten, muss nicht mir schmecken. Und uns auch nicht, wie wir schon so lange dabei sind. Das muss uns nicht passen. Aber dieser Köder muss den Fischen passen. Denn wir sind berufen, wir haben das letzte Mal gehört, wir sind gerufen in diese Welt, um Jünger zu machen, Nachfolger zu machen, Menschen zu erreichen, zu Jesus zu bringen, zu führen. Und dann bedeutet es, wir müssen uns ein bisschen ändern. Wir sind hinausgerufen, hineingerufen in diese Welt. Auch als Kirche, sogar mit unserem Kirchengebäude, mit allem, was wir tun. Das soll dazu dienen. Und darum sind wir in diesem Veränderungsprozess. Also danke nochmal, jetzt gebt mal einen richtigen Applaus an alle, die mitgeholfen haben. Richtig, richtig gut. Heute steigen wir ein in eine neue Reihe, nämlich die Basiswerte. Oh, was sind denn Werte? Vielleicht hast du gedacht, oh, wie langweilig, Werte. Ja. Werte. Also ich weiß, was Wert heißt. Ne? Mein Nachname heißt Bodenschatz. Ne? Das ist was, was man weiß, das ist wertvoll. Und meine Frau ist in unserer Familie der allergrößte Schatz. Ja? Das ist mein Schatz, den ich gefunden habe. Ja? So, das ist mir total wertvoll. Aber was sind denn Werte? Werte oder Wertevorstellungen sind, wir wissen es vielleicht, so Erstrebenswerte oder moralische Handlungen, Eigenschaften oder Qualitäten eines Menschen. Ja, das sind so die Werte, die man hat. Haltungen, die wir alle oder die man als gut bezeichnet. Das ist eine gute Haltung, das ist ein Wert. Haltungen, die uns wertvoll und wichtig sind. Ja. Jeder Mensch hat Werte, ob du es willst oder nicht. Jeder Mensch, du auch, hast bestimmte Werte. Ob du die ausgesprochen definiert hast oder nicht, du hast sie. Und diese sogenannten ungeschriebenen Gesetze, kennt ihr das? Ne? Man kommt irgendwo hin, wo Menschen sind, man ist vielleicht ganz neu. Und dann sagt man was, macht man was und plötzlich merkt man, die gucken einen alle so komisch an. Warum? Was ist denn los? Und dann kriegt man so gesagt, das macht man hier bei uns nicht so. Oder das hat jetzt irgendwie, ist ein bisschen komisch. Ja? So ungeschriebene Gesetze, manchmal weißt du gar nicht, was los ist, aber da gibt es diese ungeschriebenen Gesetze. Jede Familie hat Werte. Und manchmal kann man erkennen, aus welchem Stall du bist. Nämlich an deinen Haltungen und an deinen Werten. Ja? Und jede Nation, jede Kultur, wir hier in Deutschland, jede Gruppe, jede Firma und auch jede Kirche hat Werte. Und man spürt es so. Was ist denen wichtig? Und was ist da los? Wir beklagen oft in unserer Gesellschaft den Werteverfall. Das wird ja immer schlimmer. Die Jugend von heute. Ja, wie kann das sein? Wir beklagen, es wird immer schlechter, es verändert sich alles. Und wir wissen, ohne gute Werte gibt es auch kein wertvolles Miteinander. Werte sind wichtig. Man kann auch sagen, dieses Wort Ethik, ja, es gibt auch eine christliche Ethik, das heißt auf Deutsch das Sittliche. Ja, es ist ein reflektiertes, moralisches Handeln. Darum geht's. Manche hat auch nie Werte gelernt. Ja? So, und das bringen wir auch alle mit. Du bringst deine kulturellen Werte mit, deine familiären, deine persönlichen Werte. Und wir kommen hier alle zusammen mit so einem Potpourri aus unterschiedlichen Werten und Vorstellungen. Und jedem ist ein bisschen was anderes wichtig. Und darum ist es für uns auch als Kirche wichtig zu sagen, das ist uns hier wichtig. Das sind unsere Werte, weil es nicht unsere menschlichen Werte sind, sondern Werte sind, die von Gott kommen. Gottes Werte sind unsere Werte. Wir können auch sagen, die DNA Gottes. DNA, wisst ihr, die Gene, die werden mitvererbt. Ja, man sieht, meistens sehen die Kinder den Eltern ein bisschen ähnlich. Und manchmal gibt es solche richtig tolle Ähnlichkeiten. Ja, dann denkst du, boah, das ist ja krass. Und wenn dann das Kind irgendwann alt ist, sieht er dann genauso aus wie der Papa. Ja, so. Die DNA, aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. So gleiche Werte, gleiche Dinge. Vielleicht wunderst du dich, hast du mal als junger Mann oder als junge Frau gesagt, nee, so wie meine Eltern werde ich nie. Und irgendwann entdeckst du, ich bin doch ganz genau so wie meine Eltern. Obwohl ich es nicht wollte, bin ich es doch an. Vielleicht natürlich gibt es Dinge, die anders sind bei dir, aber du merkst und du ertappst dich dabei, so geht es mir, doch so zu sein wie deine Eltern. Und genau das ist es. Gott ist unser Papa und dein Papa. Und er hat eine himmlische DNA. Und an dem Tag, an dem du ihm sein Leben gegeben hast, bist du sein Kind geworden und das bedeutet, seine himmlische, göttliche DNA kommt auch in dein Leben. Das bedeutet neue Werte. Und Gott erzieht uns durch seine Gnade, das haben wir schon oft gehört, aber Gott erzieht uns in seinen Werten. Dinge, die ihm wichtig sind. Und darum ist Kirche ein Lernfeld. Ein Lernfeld, wo wir die göttlichen Werte gemeinsam lernen. Und wie das ist mit Erziehung und mit Lernen, das klappt nicht automatisch. Das lernt man. Und lernen tut man auch, indem man manchmal Fehler macht, daneben liegt und es haut nicht so richtig hin. Aber dafür muss es Platz geben, diese Werte von Gott zu lernen. Das kommt nicht automatisch. Und noch ein Punkt ist wichtig. Wir wollen ja, dass das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes sich ausbreitet über die ganze Welt, über die ganze Erde, überall da, wo wir sind. Und das geht nur, wenn wir anfangen, die Werte des Königreiches Gottes ganz konkret vor Ort zu leben. In meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz. Und diese Werte sind uns so wichtig, und Gott sind diese Werte wichtig, weil dadurch verbreitet sich das Königreich Gottes. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Ja, wenn du auf der Arbeit bist und manchmal hörst du dieses Lästern, ne, von Leuten oder so, wer kennt das manchmal so, dass da so rumgelästert wird, ja. Also ich habe das auch, ich habe auch schon gejobbt in den unterschiedlichsten Betrieben und es kommt meistens gegen den Chef oder gegen irgendjemand, ja, da hat er dann gelästert oder gegeneinander. Und ich habe gemerkt, das frisst wie so ein Virus um sich. Und man merkt es gar nicht und schwupp ist man mit dabei und lästert mit. Das ist so, ganz irgendwie fließt es und man merkt es gar nicht, plötzlich ist man da drin und mit dabei. Aber die Werte Gottes sind kräftiger als das. Und wenn wir anfangen, ganz bewusst die Werte Gottes zu leben, dann ist es auch wie ein Dominoeffekt. Dann unterbricht man diesen Kreislauf, diesen schlechten, destruktiven Kreislauf und fängt an, gute Dinge zu sagen, positive Sachen auszusprechen. Ganz bewusst die Werte neu zu leben und man merkt, dass das Umfeld das auch macht. Das steckt an, genauso wie das Negative, steckt dann das Positive an und das ist stärker. Überwindet das Böse mit dem Guten. Es ist aber eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Reich Gottes breitet sich aus, nicht durch, dass wir sagen, wir gründen noch eine Kirche und da noch eine Versammlung, sondern Reich Gottes breitet sich aus durch Christen, die leben, wie Gott es möchte. Dadurch breitet sich das Reich Gottes aus. Das heißt, it's your job. It's your job. Dein Job ist es. Nicht der des Pastors. Oh, ist alles so schlimm bei uns. Nein, nicht der Pastor ist schuld, wir alle. Wir müssen uns verändern lassen. und in die richtige Richtung gehen. Basiswerte, was sind denn Basiswerte? So ein Fachwort. Das sind Grundwerte. Also ganz einfach, es gibt ja so viele Werte, so viele Dinge, die Gott wichtig sind. Aber für uns sind die Basiswerte, das sind diese Werte, die grundlegend sind und sagen, das sind so grundlegende Werte, die sind wichtig. Auf all diesen anderen Werten können wir aufbauen. Das darf man nicht verwechseln mit unseren Glaubensgrundlagen. Wir glauben ja, dass Jesus gekommen ist, wir glauben der Bibel und all diese Dinge. Das ist alles, das stimmt. Aber wir wissen auch, es gibt Werte, die die Bibel lehrt. Für uns sind die Basiswerte nicht nur erstrebenswert, sondern wir als Kirche, wir wollen sie aus voller Leidenschaft leben und treffen alle unsere Entscheidungen auch zukünftig für uns als Kirche anhand und im Geiste dieser Basiswerte. Denn nur wenn wir diese Basiswerte richtig exzellent leben, haben wir eine exzellente Wirkung auch nach außen. Unsere Basiswerte, unsere 5 Basiswerte, so, die stehen schon an der Wand. Unsere 5 Basiswerte, das ist einmal Loyalität und Integrität, Ehre und Wertschätzung, ermöglicher Haltung und Inklusivgesinnung, eine positiv-optimistische Einstellung und Wagemut, Exzellenz und Qualität. Welches dieser Werte ist wichtiger? Sie sind alle gleich wichtig. Und sie ergänzen sich auch gegenseitig. Ja, vielleicht kennt ihr das so, Gesellschaftsspiel mit so Verstärkerkarten. Man hat dann irgendwas und dann tut man diese Karte ausspielen, dann hat man noch so einen Bonus und verstärkt seine bisherigen Karten und das, was da draufsteht, und das ist positiv, und dann zieht man noch diese Verstärkerkarte und dann ist es noch viel kräftiger. Genauso stärken und ergänzen sich diese einzelnen Werte untereinander. Ja? So zum Beispiel, wir wollen Loyalität und Integrität ganz exzellent und mit Qualität leben. Das verstärkt sich. Sie gehören zusammen, sie ergänzen sich. Und sie überlappen sich auch, ja? Weil wir loyal sind, weil wir loyal sind und voller Integrität, wollen wir auch einander ehren und wertschätzen. Also, sie überlappen sich und gehen ineinander über. Aber was mit diesen Werten auf sich hat, ist, wir müssen sie verstehen. Wir müssen sie verstehen und leben. Und erst wenn wir sie verstanden haben, können wir sie auch richtig leben. Und diese neue Predigtreihe, die wir jetzt starten, wird sich jetzt jeden Sonntag einen von diesen 5 Werten rausnehmen und anschauen. Und heute steigen wir mit dem ersten Wert ein, mit Loyalität und Integrität. Werte generell. Dieser Wert Loyalität und Integrität, den finde ich so wichtig, weil, und ich finde das auch toll, dass der an erster Stelle steht, nicht weil er mehr wert ist als die anderen, sondern weil es da drin generell um Werte geht. Es geht darum, wie wir Werte leben. Also Loyalität und Integrität, das hat ganz stark mit Werte selbst zu tun. Loyalität und Integrität. Wir haben das mal als Gemeindeleitung so formuliert. Wir stehen unerschütterlich und fest zueinander, sind ehrlich, treu, vertrauensvoll und verlässlich. Entscheidungen tragen wir gemeinsam. Wir stehen zu unseren Fehlern, entschuldigen und vergeben uns gerne. Wir schützen und stärken uns gegenseitig und treten füreinander ein, überall. Ganz ehrlich, wer will nicht solche Freunde haben? Welcher Boss, welcher Chef möchte nicht solche Angestellten haben? Ich glaube, dass jeder Chef und jeder, der in der Führungsposition ist, sich solche Mitarbeiter und Angestellte wünscht. Er leckt sich sogar die Finger danach. Ich weiß, große Firmen, die haben auch so einen Wert. Die haben das erkannt, wie wichtig das ist. Und die schauen nach Leuten, die loyal sind und die integer sind. Und wie viel mehr sollen wir sein? Denn Gott ist es nämlich auch. Gott ist es auch. Es gibt keinen loyaleren Freund als Gott. In Jeremia 17, Vers 7, da heißt es, gesegnet ist der Mann, wir können auch sagen der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Warum ist der Mensch gesegnet? Weil Gott die vertrauenswürdigste Person, die loyalste und ehrlichste Person im ganzen Universum ist. Darum dürfen wir ihm vertrauen. Es ist seine DNA, es ist sein Wesenszug. Dieser Wert entspringt seinem Herzen und seinem Sein. 2. Korinther 1, Vers 18. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Gott bürgt dafür mit seinem Namen. Boah, ich bin treu, ich bin loyal, ich bin integer. Und das ist wahr. Ja? Die Zusagen, die Gott in der Bibel gegeben hat, zu denen steht er fest. Auch zu den Zusagen, die er in seinem Wort dir gegeben hat. Dazu steht er fest, ganz unerschütterlich, komme, was wolle. Vielleicht kennt ihr diese Werbung, auf diese Steine können sie bauen, Jesus Christus. Ja? So, er ist die integerste Persönlichkeit des Universums. Und du und ich, wir repräsentieren ihn. Er ist unser Vater, er ist unser Vorbild. So sollen auch wir verwandelt werden in sein Bild. Das bedeutet, so werden, wie er ist. Ganz kurz mal so die Begriffe erklären. Loyalität, das hört man auch nicht jeden Tag. Was heißt denn das? Loyalität, das heißt von der Wortbedeutung her, dem Gesetz entsprechend oder den Normen entsprechend. Auf Französisch heißt es legal. Also etwas Legales tun. Loyal sein hat was mit Legalität zu tun. Loyal sein heißt fest zueinander stehen, nicht in den Rücken fallen, nicht schlecht übereinander reden, zu den gemeinsamen Entscheidungen, zur gemeinsamen Vision stehen oder drin festgehen. Das heißt Loyalität. Und das wollen wir machen. Ja? Ich glaube, dass Gott es uns sogar zutraut, dass wir fest zueinander stehen und aufpassen, dass wir uns nicht gegeneinander in den Rücken fallen. Im Interesse eines gemeinsamen höheren Ziels, das wir alle haben, die Werte des anderen zu teilen, zu vertreten. Ja. Manchmal auch diese dann zu vertreten, wenn man sie nicht ganz vollumfänglich teilt. Solange dies der Bewahrung des gemeinsam vertretenen höheren Ziels dient. Auch mal sagen, okay, es passt mir vielleicht nicht ganz, aber es dient unserem Ziel und darum bleibe ich loyal. Selbst wenn es mal kracht und Leute, da wo Menschen zusammenkommen, da reibt man sich. Da lernt man sich kennen und dann kracht es auch mal. Ich finde es manchmal ganz heuchlerisch, wenn Christen zusammenkommen und immer so eine heile Welt vorspielen. Hey, auch in der Kirche darf es mal krachen. Nicht um des Krachs willen, ja, zack, kracht, damit wir uns hinterher wieder versöhnen können oder sowas, ne? Sondern weil es dazugehört, da wo Menschen zusammenkommen, da reibt man sich mal. Wenn ich in die Bibel reingucke, die ersten Christen, die haben sich auch manchmal ganz schön in den Haaren gehabt und haben dann da heraus eine Lösung gefunden, mit Gott zusammen. Und es wurde zum Segen. Und so dürfen wir auch einmal aneinander reiben. Aber wir haben diese Haltung, wir uns schuldigen und vergeben uns gerne und stehen auch dazu, wenn wir mal Mist gebaut haben. Das Gegenteil von loyal ist illegal. Das ist erschlichen, falsch und es hat keine Existenzberechtigung, und es ist ja illegal, es ist fehl am Platz. Loyalität ist ein Geschenk, das kann man nicht fordern. Man kann zwar sagen, so hätten wir es gern, wir hätten gerne integere Persönlichkeiten als Mitarbeiter, aber das kannst du nicht fordern, das muss man schenken, das muss man geben. Loyalität ist eine Grundhaltung, zu der man sich selbst fest entschieden hat. Wenn man sie einfordert, dann wird da meistens nichts draus. Gucken wir uns das zweite Wort an, Integrität. Dahingegen ist Integrität noch was ganz anderes. Loyalität und Integrität. Der Begriff Integrität ist sehr komplex und vielschichtig. Ich kann nicht auf alles eingehen hier, aber eine integere Persönlichkeit ist sich in seinen Werten und Idealen selbst treu. Und ihm geht es ganz schlecht, wenn er anders sein muss, als das, was ihm wertvoll ist. Es ist nicht jemand, der sich so wie der Wind ist, so von einem Ding ins nächste hineinwehen lässt, ah ja, das ist die Meinung, das ist die Meinung, sondern er steht zu seinem Wort, er ist fest. Eine integere Persönlichkeit ist sich in seinen Werten und Idealen selbst treu. Und man ist hauptsächlich selbstverantwortlich. Man ist integer, wenn man loyal ist. Ganz einfach. Man ist nicht korrumpierbar, denn korrupt ist das Gegenteil von integer. Korrupt, etwas korrupt sein, Drohungen oder Verlockungen, die so von der Welt manchmal auf uns kommen, denen von denen sich leiten lassen. Das machen doch alle so, dann kann ich es doch auch so machen. Korruption bezeichnet Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilnahme, Vorteilsgewinn, so Vetternwirtschaft. Aber auch, okay, das Ding habe ich mir von der Arbeit mitgenommen, ist okay, ja. Hab zwar nicht gefragt, aber ja, ich habe es mal mitgenommen. Hey, das ist korrupt. Es ist Diebstahl. Ja. Lüge, auch Notlüge. Das hat nichts mit einer integren Persönlichkeit zu tun. Eine integre Persönlichkeit steht zu seinem Wert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob bei dir manchmal so in der Firma was vom Laster fällt und du nimmst es einfach mit, ohne zu fragen. Hey, kehr um an dem Punkt. Mach's anders. Sei einfach, es machen doch alle. Ja, egal, was die anderen machen. Sei du die integerste Persönlichkeit bei dir auf der Arbeit. Oder wo auch immer du bist. Nimm nicht ungefragt Dinge mit. Man steht zu seinem Wort und zu seinem Eid. Wow, was Eid? Eid, dürfen Christen schwören, ein Eid abnehmen. Also als kleines Kind, ich bin sehr fromm erzogen worden, danke Mama, das hast du gut gemacht. Aber ein Punkt war, uns wurde eingehämmert, ein Christ schwört nicht. Ein Christ darf keinen Eid ablegen. Darum kann man auch nie Beamter werden, weil da musst du ja vereidigt werden. Darum kannst du nicht zur Bundeswehr, da musst du ja einen Eid leisten. Du kannst nicht zur Polizei, denn da musst du ja einen Eid leisten. Als Lehrer auch, überall, wo du schwören musst und im Gericht. Wenn du dann vereidigt, dann darfst du sagen, nein, ich darf nicht schwören. Dann kriegst du sogar noch eine Strafe, aber das musst du dann erdulden, weil ein Christ schwört nicht. So, und da gibt es natürlich wirklich eine Bibelstelle, wo Jesus über Schwören redet. Und die möchte ich mal mit euch angucken. In Matthäus 5, 33 bis 37. Und da heißt es, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn er ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Da steht es doch schwarz auf weiß, wir Christen dürfen nicht schwören, wir dürfen keinen Eid ablegen. Aber hat Jesus das tatsächlich so gemeint? Denn wir merken, dass viele in der Bibel, auch im Neuen Testament, schwören. Echt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Römer 1, Vers 9. Und da sagt Paulus, denn Gott ist mein Zeuge. Und Leute, das ist eine Schwurformel. Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohns diene, wie unablässig ich euch erwähne. Was macht Paulus hier? Er schwört. 2. Korinther 1, Vers 23, ich habe ein paar rausgesucht. Ich aber rufe Gott zum Zeugen an gegen meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Philipper 1, Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Jesu Christi. Jesus selbst hat geschwört. Wusstet ihr das? Ganz oft sogar. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine Schwurformel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Was, kennt ihr das Wort, das hebräische Wort, was hier an Stelle eigentlich steht? Amen. So sei es. Amen, Amen. Jesus hat nicht mit Amen am Schluss geendet. Der hat immer das Amen vors Gebet gesetzt. Ne? So nicht wie wir. Wir denken immer, das heißt Schluss, Ende, Gelände. Das war so lustig. Mein Lehrer, der kam rein und dann hat er oft, wenn dann zwei Leute geschwätzt hatten, dann irgendwo so dazwischen hat reingerufen, Amen. Und damit hat er gemeint, jetzt ist gut. Ja? Und einmal kam er zu mir und ich habe halt auch geschwatzt und dann hat er Amen gesagt. Und dann habe ich einfach weitergequatscht. Dann hat er sich aufgeregt und gesagt, Sie haben doch Amen gesagt. Ja? Und er, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt, so sei es. Ja? Also darf ich ja weitermachen. Das heißt Ende. Nein, das heißt nicht Ende, das heißt, du seist. Ja, okay, aber ich habe gewusst, was er meinte, also war ich gehorsam. Es war nur wirklich ein toller Moment für mich, so, das war lustig. So, was ich damit sagen will, Jesus hat gesagt, so ist es, so sei es. Und ehrlich, jeder Christ schwört mindestens einmal am Tag hin, wenn wir nämlich sagen, Amen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, so oft hat er das gemacht. 1. Thessaloniker 5, Vers 27, Paulus sagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen wird. Wow, was hat denn Jesus denn damit gemeint, wenn er über Schwören spricht? Dürfen wir jetzt als Christen schwören oder nicht? Letztendlich, wenn man den Text genau anguckt, heißt es, unser Wort ist vor Gottes Ohren getätigt. Darum sollen wir nicht schwören, sondern dein Ja ist ein Ja und dein Nein ist ein Nein. Das hat etwas zu sein. Ich bin eine loyale, integere Persönlichkeit. Ich stehe zu meinem Wort und ich muss da nicht irgendwie noch was schwören. Und wenn man Jesus sagt, schwört nicht beim Himmel, ist Gottes Thron. Schwört nicht bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Schwört nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen. Warum? Jesus hat nicht neue Gesetze eingeführt, hat auch nicht alte Gesetze abgesetzt, sondern er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Und im Alten Testament gab es diese Gesetze, du sollst nicht falsch schwören. Und Jesus erklärt, was das bedeutet. Was bedeutet es ganz richtig und ganz konkret, falsch zu schwören? Und darum geht es Jesus. Jesus geht es nicht darum, ein neues Gesetz einzuführen, dass du nicht ein Eid ablegen darfst. Nein, ganz im Gegenteil, als Christ bist du vor Gott eigentlich eine Persönlichkeit, die wahrhaftig ein Eid ablegen kann und zu seinem Wort stehen kann. Wir sollen so integre Persönlichkeiten sein. Du sollst so eine integre Persönlichkeit sein. In der Firma, in deinem Beruf, das Berufsgeheimnis war. Als Beamter, auch als Pastor, ich habe ein Ordinationsversprechen abgegeben. Ich möchte dazu stehen, weil ich das vom tiefsten Herzen vor Gott abgelegt habe. Die Herausforderung und der Segen der Loyalität und Integrität. Ist es eine Herausforderung, loyal zu sein? Warum? Weil es auch mal Nachteile bedeuten kann, wenn ich loyal bin, wenn ich zu jemandem stehe. Es gibt in der Bibel eine Persönlichkeit, die sticht richtig raus mit ihrer Loyalität und Integrität. Und das möchte ich mit euch angucken. 1. Mose 39, 1 bis 23. Ich lese es euch vor. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Erstmal bis da. Ich lese gleich noch ein bisschen weiter. Was für eine Persönlichkeit. Was sah dieser Potiphar, ein Beamter des Pharaos, geschult und so weiter, was sah der in diesem Josef? Ich glaube, er sah, dass das eine loyale Persönlichkeit war, der man viel anvertraut. Also ich vertraue meinen Besitz nicht irgendjemand Fremden einfach an. Sag, kennst du jemanden und sagst, hier ist meine Kontonummer, verfüge du. Hast du das schon mal zu jemandem gemacht, außer zu deiner Frau oder umgekehrt? Ne? Vielleicht macht die eine oder andere Frau sogar, nee, mein Mann lasse ich da nicht dran. Ja? Nee. Loyal und integer. Er hat ihm alles anvertraut. Und ehrlich, der Typ, der war überhaupt nicht fromm, jetzt im christlichen oder jüdischen Sinne damals. Der war ein Götzendiener. Der hat dämonische Götzen angebetet und denen vielleicht sogar geopfert. Und er wurde gesegnet von Gott durch seinen angestellten Sklaven, ne, Josef. Der war da und er war so integer vor Gott, dass das Königreich Gottes sich in dieser Firma ausgebreitet hat und den Potiphar mitgesegnet hat. Und auch die Untergebenen, ja, die waren ja auch alle nicht gläubig, aber sie erkannten, bei denen ist was anderes und Gott segnete sie, sodass es Erfolg war. Gottes Reich breitet sich aus. Ist dein Chef der größte Heide, deine Untergebenen die größten Heide, sind sogar vielleicht eine okkulte Umgebung, sei integer, sei loyal, stehe zu dem, kein großes Blablabla, sondern sei echt da drin und Gott wird es segnen. Deswegen habe ich auch keine Angst, dass wenn mal noch Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, irgendwo mithelfen in der Gemeinde. Warum? Die sind gesegnet, weil sie unter die Herrschaft des Königreichs Gottes kommen. Wir haben immer so Angst, die werden uns dann negativ prägen. Nein, wir prägen positiv. Das ist das, was wir glauben. Darum, hey, kommt alle her und ihr dürft mitarbeiten. Teil dieser Kirche, dieser Bewegung werden. Warum? Weil Gott dich segnen möchte, bei uns. Durch dem, dass wir hier unsere Werte leben. Es geht weiter. Josef sah sehr gut aus. Das kommt dazu. Er sah sehr gut aus. Das bemerkte auch Potiphars Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Sie behielt Josefs Gewand und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Wenn du loyal bist, dann eckst du an. Du wirst herausgefordert. Jesus war sehr loyal und integer und hielt zu dir bis in den Tod. Darum, weil er zu dir gehalten hat, ist er unschuldig hingerichtet worden. Aber Gott hat Jesus erhöht. Und so auch Josef. Josef wurde aus diesem Dilemma wieder rausgerufen. Er war so loyal. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Und wer die Geschichte weiter kennt, weiß, Josef kommt später auch noch in den Hof von Pharao selbst und wird dort zum Wesir, zum zweiten Mann im Reich. Warum? Weil er loyal und treu war. Was heißt dieser Wert für uns als Kirche? Wir schätzen diesen Wert sehr. Wir werden ihn wertvoll erachten. Das ist uns wertvoll. Wir werden es lernen und wir werden es leben. Verbindlichkeit, in Zugehörigkeit, in Mitarbeit und alle Leiter, wir wollen loyal und verbindlich sein. Es ist ein Geschenk und wird nicht eingefordert, aber wir erwarten das, weil es das ist, wie Gott möchte, dass wir leben. Ein Geschenk das Gott ehrt, wo wir sagen können, ich bin bereit, ich schenke das. Wir schenken uns das auch gegenseitig und achten darauf, dass ein gutes Klima herrscht, in dem dies geschieht. Lernen heißt aber auch mal daneben gehen. Das müssen wir wissen. Matthäus 26, 34 bis 35. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Oh, das war ja auch: Ich niemals, selbst wenn ich sterben müsste. Nein, und wir wissen, ja, ein paar Stunden später hat Petrus genau das getan, Jesus dreimal verleugnet. Warum? Weil er Angst hatte, sterben zu müssen. Dieser große Mann Gottes ist so daneben gelegen mit seiner Loyalität. Wir dürfen lernen. Römer 3, Vers 3. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Nein, Gott ist treu zu dir. Wir sind Stehaufmännchen. Nach dem Versagen stehen wir auf und gehen weiter. Also ist dieser Wert für uns so wertvoll, dass wir sagen, okay, es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich will loyal und integer sein. Überall, wo ich bin, nicht nur hier in der Kirche, sondern auch zu Hause, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Ich weiß, es ist ein Lernprozess, da fällt man mal, steht auf, geht weiter. Und es ist eine Bitte an Gott: Gott, hilf mir, so zu sein, wie du möchtest, dass ich bin. Hilf mir, dass ich da hineinkomme, dass dieser Wert Gestalt gewinnt in meinem Leben. So, lass uns zusammen aufstehen. Ich gebe dir einen Augenblick Zeit, dass du vor Gott still bist und sagst: Hier bin ich. Vielleicht hatte ich etwas angesprochen, du hast gemerkt, ha, ich habe mitgelästert auf dem Arbeitsplatz. Ich habe Dinge vielleicht mitgenommen, die ich eigentlich hätte fragen müssen. Vielleicht war es auch nur eine Kleinigkeit. Wenn du gemerkt hast, oh, ich war unloyal gegenüber meiner Firma, unloyal gegenüber Geschwistern, dein Bruder, deine Schwester, deine Eltern. Du warst unloyal vielleicht sogar gegen diese Kirche hier, in die du gehst, oder in die Kirche, in der du gehörst. Dann lade ich dich ein, bring das jetzt vor Jesus und sag: Herr Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich aufstehen kann wieder neu. Danke, dass ich neu lernen darf, loyal zu sein. Herr Jesus, ich bete, dass dein Segen kommt. Heiliger Geist, dass du mit deiner Loyalität in unsere Mitte kommst. Wir beten darum, dass dieser Wert sich pflanzt in unserer Kirche, nicht nur auf einem Papier steht, sondern dass es etwas ist, was hier zutage tritt und sichtbar ist. Mit Begeisterung wollen wir loyal sein. Und wir bitten dich, dass du diesen Wert groß machst, wachsen lässt in unserer Mitte, Gestalt annehmen lässt in unserer Mitte. Dass man uns an unserer Loyalität und an unserer Integrität erkennt und sich wundert. Und ich danke dir, dass du Segen verheißen hast. Und ich bete, dass dieser Segen kommt, dass dein Reich wächst, dass die Werte von unserer Kirche, deine Werte, Herr Jesus, sich ausbreiten in unserem Landkreis, hier in Miltenberg und in der ganzen Umgebung. In Jesu Namen. Amen.